Ja. Ja, Philipp, danke schön. Philipp hat mich daran erinnert, dass ich die Maske abnehmen darf. Das ist das Privileg, wenn man hier vorne steht. Guten Morgen. Bitte entschuldigt, dass ich hier so ein bisschen im Räuberzivil stehe, mit Trainingshose und Pullover. Ich habe vorletzte Woche einen kleinen Eingriff gehabt, der heilt schlecht. Ich kann im Moment schlecht Hosen tragen mit normalem Bund. Muss morgen noch mal ins Krankenhaus, da wird noch mal geguckt, ob das so bleiben kann. Das ist auch ein Punkt, für den ihr beten könnt. Ich möchte heute gerne mit euch einen Bibeltext durcharbeiten. Den Bibeltext finden wir in Hebräer 6 und mal gucken, ob das hier funktioniert. Jawohl, da finden wir ihn. Und ich möchte ihn gerne auch lesen. Ich lese ihn auch hier von der Wand. Bin ich laut? Ja. Ich lese ihn auch hier von der Wand, weil ich im Moment diese Übersetzung nicht da habe. Ich habe ganz bewusst die Übersetzung der Guten Nachricht Bibel genommen, um die Textverständlichkeit etwas besser zu haben. Gott machte eine Zusage und schwor bei seinem eigenen Namen, da er bei nichts Höherem schwören konnte als bei sich selbst. Er sagte, ich gebe dir mein Wort, dass ich dich überaus segnen und dir viele Nachkommen geben werde. Und so wartete Abraham beharrlich und erhielt, was Gott ihm versprochen hatte. Menschen schwören beim Namen eines Größeren. Und der Eid dient dazu, die Aussage zu bekräftigen und jeden Zweifel zu beseitigen. So bekräftigte auch Gott seine Zusage mit einem Eid. Damit wollte er den Menschen, denen die Zusage galt, also den Erben der Verheißung, die feste Gewissheit geben, dass seine Absicht unumstößlich ist. Er wollte uns doppelte Sicherheit geben, durch die Zusage und durch den Eid. Und da Gott nicht lügen kann, ist auf beide unbedingt Verlass. Das soll uns einen starken Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben und an der Hoffnung auf die uns zugesagte Erfüllung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Dorthin ist Jesus uns vorausgegangen, um uns den Weg zu bereiten, denn so wurde er zum obersten Priester nach der Art Melchisedeks und das heißt auf ewig. Ja, jetzt höre ich schon einige sagen, oh, schon wieder so ein komplizierter Text, schon wieder Hebräerbrief. Schon wieder so Begriffe wie Heiligtum, hoher Priester, was sollen wir heute damit anfangen? Ja, der Text ist für uns schwierig, er ist für uns schwierig, weil wir mit diesen Symbolen nicht aufgewachsen sind. Der Hebräerbrief ist ja ein Brief an die Hebräer, wie der Name sagt. Hebräer sind Menschen aus dem jüdischen Glauben und natürlich, die kannten die Begriffe. Für die war das sowas ganz Selbstverständliches wie für uns heute Windows oder iPad. Würden andere Leute aus anderen Kulturen vielleicht gar nicht mit anfangen können. Wir haben unsere Schwierigkeiten mit diesen Begriffen. Und warum habe ich diesen Text genommen? Ich glaube, Gott möchte uns mit diesem Text etwas zeigen. Dieser Text strahlt eine so große Hoffnung aus. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wenn ihr geht, dass diese Hoffnung mit euch geht und dass das euch durch die Woche und durch die Zeit trägt. Aber wenn wir den Text verstehen wollen, dann müssen wir uns erstmal die Symbole etwas angucken und schauen, was bedeuten die überhaupt. Und die Symbole sind hier einmal... Da kommt's. Das Heiligtum mit dem Vorhang und dahinter noch das Allerheiligste. Dann haben wir den Hohen Priester. Dann haben wir den Anker. Und das Ganze eingerahmt ist in einen Rahmen, der durch die Begriffe Eid, Zusage, Gott lügt nicht, unverbrüchlich eingerahmt ist. Und dann gibt es noch eine geheime Zutat, eine Besonderheit, auf die ich dann auch noch kommen werde. Gut. Gucken wir uns mal an, was hat das Heiligtum für uns zu sagen? Das ist ja so ein Begriff, der kommt uns heute so ein bisschen total schwülstig und überladen vor. Was ist denn das, das Heiligtum? Aber wenn wir versuchen, dem nachzugehen, dann müssen wir daran denken, Gott selber ist heilig. Der Begriff heilig trennt. Er trennt vom Wesen Gottes, das eben gut ist. Gott wird so in verschiedenen Bildern beschrieben als Licht, ganz transparent, durchscheinend, da ist überhaupt kein Flecken, kein gar nichts Ungutes zu sehen. Das ist so Gottes Charakter und das ist heilig. Im Gegensatz zu unserem menschlichen Wesen, was total unheilig ist, denn wir sind böse, wir haben böse Gedanken, böse Handlungen. Also da ist eine totale Trennung zwischen Gott und uns, zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Gott ist heilig und natürlich ist auch da, wo Gott wohnt, ist es heilig. Wir sagen, Gott wohnt im Himmel und damit meinen wir jetzt nicht das Blaue, was über uns ist, sondern der Himmel ist für uns eine unbegreifliche Sphäre, irgendetwas, was wir nicht fassen können. Und da, wo Gott wohnt, ist auch alles heilig. Und deswegen kann der Mensch auch so ohne weiteres nicht in den Himmel hineinkommen, weil der Mensch nicht heilig ist und Gottes Heiligkeit verhindert das. In Gottes Gegenwart kann nichts sein, was nicht göttlichen Charakter hat. Und das Heiligtum, der Himmel, ist da, wo Gott ist. Und jetzt verstehen wir vielleicht, dass im Tempel, wo dieser Raum war, dieses Heiligtum und das Allerheiligste, das war sozusagen eine Filiale des Himmels. Da wohnte Gott. Das hat er den Juden zugesagt, obwohl das nicht der Himmel war. Aber da war Gott anwesend. Und das macht diesen Raum zum Heiligtum, zum Allerheiligsten. Nicht der unglaubliche Prunk, nicht der Weihrauch, nicht dieser Priesterdienst macht ihn zum Heiligtum, sondern weil Gott da war. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der ganze Prunk und das alles drumherum war einfach nur wichtig, um den Menschen zu zeigen, hier ist Gott. Gott ist hier. Dass Gott in diesem Heiligtum wohnte, war etwas Einzigartiges auf der ganzen Welt. Das gab es sonst nirgendwo. Und es wurde nur heilig, weil Gott da war und nicht durch den Prunk. Also wenn wir ins Heiligtum hineinkommen, heißt das, dass wir in Gottes direkte Gegenwart hineintreten, hineinkommen. Und das dürfen wir Menschen nicht, so wie wir sind. Weil wir total inkompatibel, so ist, glaube ich, das neudeutsche Wort dafür, inkompatibel zu Gottes Art sind. Gott hat uns geschaffen, damit wir in seiner Gegenwart leben und wir haben uns von ihm frei gemacht. Wir haben uns von ihm abgewendet. Und das ist Schuld, das ist Sünde und Sünde kann in Gottes Gegenwart nicht bestehen. Sogar Mose, so ein ausgesprochener Mann Gottes, der hatte einmal diesen Wunsch in 2. Mose 33, Gott, ich möchte dich schauen, ich möchte dich doch mal sehen, ist das nicht mal möglich? Und Gott hat ihm gesagt, ich lasse meine ganze Herrlichkeit an dir vorbeigehen. Aber das kannst du nicht ertragen. Und er stellt den Mose auf einen ganz besonderen Platz, auf einen Felsen oder eine Felshöhle. Und dann geht Gottes Herrlichkeit vorbei. Und Mose kann Gott von hinten sehen. Und dieser Fels, diese Felshöhle, wo Mose dann stand, da sagt uns der Hebräerbrief auch zu, der Fels aber war der Christus. Schon damals ein Hinweis darauf, dass der Mensch nur durch die Vermittlung des Herrn Jesus Christus in Gottes Gegenwart kommen kann. Frage, wenn Gott so heilig ist und wir das nicht sind, müssen wir Angst haben vor Gott? Müssen wir uns fürchten vor diesem unglaublichen, unfassbaren, mächtigen und heiligen Gott? Ja, das ist so, müssen wir. Wir müssen Angst haben vor Gott und die Bibel sagt, es ist furchtbar, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich möchte aber auch ein anderes Bild machen. Stellt euch einen großen, mächtigen König vor. Dieser König regiert und er hat Feinde und die Feinde kämpfen gegen ihn. Und der König kämpft gegen seine Feinde und gegen seine Feinde ist er hart wie ein König hart sein muss. Und der König hat aber auch Kinder. Und wie geht der König mit seinen Kindern um? Ganz anders. Liebevoll, zärtlich, wie ein Vater mit seinen Kindern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, was Gottes Art zeigt. Er ist zu den Menschen, die gegen ihn kämpfen, die ihn nicht haben wollen. Da ist er heilig und zeigt seine ganze Heiligkeit. Und wir sind Gottes Kinder. Und deswegen dürfen wir Gottes Liebe spüren. Aber wir dürfen nie vergessen, wie groß und wie mächtig dieser König ist, dessen Kinder wir sein dürfen. Wenn wir das vergessen, dann machen wir die Gnade kleiner, mit der wir errettet worden sind. Und da merken wir uns, Heiligtum oder der Himmel ist der Platz, wo Gott selber anwesend ist. Schauen wir uns den Hohen Priester an. Auch so eine schwierige, mystische Figur, mit der man seine Probleme haben kann. Aber die Aufgabe des Priesters oder vor allen Dingen des Hohen Priesters war, dass er zwischen Gott und Mensch vermitteln sollte. Und damals im Judentum bewirkte der Hohe Priester die Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Er brachte also die Sünden der Menschen vor Gott in das Heiligtum hinein und er brachte die Versöhnung von Gott aus dem Heiligtum heraus. An dieser Stelle, das war der einzige Punkt, aus dem die Gnade und die Vergebung Gottes zu den Menschen kam. Der Hohepriester war nun ein Mensch und das war problematisch. Ich habe eben gesagt, dass der Mensch nicht so ohne weiteres in Gottes Gegenwart kommen kann. Der Hohepriester musste erstmal für seine eigenen Sünden die Vergebung erwirken. Er musste sich also selber erstmal in eine Situation bringen, eine Lage versetzen lassen, dass er in das Heiligtum hineingehen konnte. Und dann konnte er eben seinen Dienst da tun. Und das war so kritisch für die Menschen damals. Die wussten ja nicht, ob das alles so richtig war, was sie machen, ob das alles funktioniert, ob sie nicht vielleicht doch irgendwas falsch gemacht haben, ob das Opfertier vielleicht nicht doch krank war, ob der Hohepriester sich vielleicht gar nicht richtig gereinigt hatte. Und da haben sie dem Hohenpriester einen Strick an den Fuß gebunden. Wenn der dann im Heiligtum tot umfallen sollte in Gottes Gegenwart, dann konnte man ihn wieder rausziehen. Der Zugang des Hohenpriesters zum Heiligtum war auch ganz eng begrenzt. Nur einmal im Jahr durfte er da hinein und dann musste er mit dem Blut hineinkommen, mit dem Blut der Opfertiere, die dann letztendlich von der Versöhnung sprechen sollten. Der Hohepriester war ein Mensch. Von diesem Hohenpriester hier haben wir gelesen, dass er ein Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Von dem haben wir vor kurzem ja schon mal gehört. Das Besondere bei dem Melchisedek war, dass er von irgendwoher kam, keine Ahnung woher, irgendwo hinging, keine Ahnung wohin. Er war also irgendwie von Ewigkeit bis in Ewigkeit da und es wird nur ein ganz kleines Fenster auf ihn geworfen. Als Abraham gegen die Könige gekämpft hatte, da wird der Melchisedek mal ebenso ein bisschen gezeigt, keine Ahnung, wie lange der schon da war, von ewig, sagt die Bibel. Und nur in diesem kleinen Fenster bekommen wir einen Blick auf ihn. Interessant ist ja auch, dass wir bei unserem Herrn Jesus nur ein ganz kleines Fenster sehen. Von seiner Geburt bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Stimmt nicht ganz, komme ich gleich nochmal drauf. Wir sehen mehr von ihm. Aber das Wichtige ist, so wie der Hohepriester Mensch war, ist auch Jesus Christus Mensch. Er war Gottes Sohn und ist Mensch geworden, Weihnacht. Gott, der Mächtige, hat sich auf die Erde hineingebären lassen. Unfassbar, unbegreiflich. Er ist mit der Geburt Mensch geworden, Sohn Gottes geblieben, Gott geblieben. Und das bedeutet, Jesus Christus ist der erste Mensch im Himmel. Er ist der erste Mensch, der in dieses ewige Heiligtum in den Himmel hineingegangen ist, das wir ja auch erwarten, dass ja auch unser Ziel ist. Und das ist etwas Unfassbares. Gott ist ja Geist, unbegreiflich, unfassbar, für uns unsichtbar. Und Jesus, Sohn Gottes, war Gott gleich, ist Gott gleich. Für uns auch genauso unfassbar, unbegreiflich. Aber dieser Sohn Gottes wurde Mensch und ist Mensch geblieben und ist als Mensch in den Himmel aufgefahren. Und jetzt sitzt da ein Mensch im Himmel auf dem Thron Gottes zu seiner rechten Seite. Und das ist etwas Unbegreifliches. Wenn Gott sich seinem Sohn zuwendet, sieht er einen Menschen. Dann sieht er uns. Und wir merken uns, Jesus, der Sohn Gottes, ist der erste Mensch, der das Recht hatte, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und damit ist er der ideale Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. So, der nächste Begriff ist einfacher. Da geht es um den Anker. Der Anker ist das Bild für die Hoffnung, für den Glauben. Stellt euch ein Schiff vor, das auf dem Wasser schwimmt. Und das soll an irgendeinem Platz stehen bleiben. Wasser hat keine Balken. Ja, das wird irgendwo hin und her getrieben. Was macht ein Schiff, was an einem Punkt stehen bleiben will? Es wirft den Anker. Und der Anker hält dieses Schiff fest an seiner Stelle. Und selbst wenn wir den Anker nicht sehen, weil er unter der Wasseroberfläche ist, er ist da und wir spüren seine Wirkung. Wenn wir jetzt sagen, wirf den Anker, hat das natürlich keinen Sinn, wenn der Anker nicht auch ein Tau oder eine Kette hat. Dann ist der Anker weg. Also, der Anker braucht eine Kette und dann gibt es eine feste Verbindung zwischen dem Anker, der im Grund irgendwo fest ist, und dem Schiff, was von dem Anker gehalten wird. Und wenn das Schiff mit einem stabilen Anker und einem stabilen Tau verbunden ist, und auch wenn wir den Anker nicht sehen, haben wir doch die feste Hoffnung, dass der Anker das Schiff hält. Und wir merken uns, die Zusagen Gottes halten uns fest, wie ein Anker sein Schiff festhält. Ja, der Rahmen. Den finden wir in den ersten Versen unseres Textes. Und da wird darauf hingewiesen, dass Gott eine Zusage gegeben hat. Wem hat Gott diese Zusage gegeben? Abraham. In 1. Mose 22, glaube ich, nein, noch weiter vorher, 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir, in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf der Erde. Das ist die Zusage Gottes für Abraham. Aber wir haben eben schon in unserem Anfangstext gesehen, wir sind die Erben der Verheißung Abrahams. Und von dem Volk, zu dem großen Volk, was dem Abraham zugesagt wurde, entschuldigt bitte, das Volk der Juden, war das ein großes Volk? Gott sagt an einer Stelle, weil du das Kleinste unter allen Völkern bist, habe ich dich auserwählt. Wieso wird denn hier von einem großen Volk gesprochen? Weil Abraham der Vater aller Gläubigen ist. Und durch Abraham sind wir Erben der Verheißung geworden. Und die Verheißungen Abrahams gelten auch uns. Und wenn hier davon gesprochen wird, dass Gott einen Eid schwört und dass er eine Zusage macht und dass Gott nicht lügen kann und dass seine Zusagen unverbrüchlich sind, dann gilt das genauso auch für das, was Gott uns zugesagt hat. Und aus dem Rahmen können wir uns merken, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist, gerade im Zusammenhang mit unserer Errettung. So, jetzt kommt die geheime Zutat. Was mag das sein? Da muss ich nochmal in den Text reingehen und muss mal den Text in zwei verschiedenen Übersetzungen lesen. Es gibt halt Übersetzungen, oder Übersetzungen sind ja immer schwierig. Egal aus welcher Sprache in welche Sprache. Weil Wörter in unterschiedlichen Sprachen auch Unterschiedliches bedeuten. Und es gibt Satzwendungen, Satzkonstruktionen, die man nicht so ohne weiteres übersetzen kann. Das ist auch der Grund, warum wir so viele Bibelübersetzungen haben. Es gibt Bibelübersetzungen, die achten darauf, dass der Text verständlich und lesbar ist, dass der Satzsinn verständlich ist. Zum Beispiel die Gute Nachricht Bibel ist so eine Übersetzung oder Hoffnung für alle. Und dann gibt es andere Übersetzungen, die sagen, ja, wir möchten aber genauer sein. Und uns geht es um den Wortsinn. Und diese Übersetzungen sind dann eben manchmal etwas schwierig zu lesen. Weil wenn man den Wortsinn betont, dann kommen manchmal die Satzkonstruktionen nicht so verständlich rüber. Ich habe jetzt mal zwei Übersetzungen nebeneinander gestellt. Einmal die Gute Nachricht Bibel mit einem verständlichen Satzsinn, Textsinn und die Elberfelder, die sehr auf den Wortsinn achtet. Und dann seht ihr hier einen gewaltigen Unterschied in Vers 20. Gute Nachricht Bibel, Jesus ist uns vorausgegangen, uns den Weg zu bereiten, denn so wurde er zum obersten Priester nach der Art Melchisedeks. Und in der Elberfelder Bibel wird ein Wort benutzt, das die andere Übersetzung nicht nimmt, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Und über diesen Vorläufer, da möchte ich gerne mit euch reden. Was ist dieser Vorläufer? Was ist damit runter zu verstehen, dass wir einen Anker haben, der hineinreicht in das Heiligtum? Diese beiden Begriffe, Anker, der hineinreicht in das Heiligtum, und der Vorläufer, hängen eng zusammen. Stellt euch vor, ein Schiff muss in einen gefährlichen, engen Hafen hineinfahren. Mit unserem Motorbooten heute überhaupt kein Problem. Brumm, 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 ja? Um die Ecke, um die Kurve, einmal Gas geben, schon ist man drin. Macht das mal mit einem Segelschiff. Vor allen Dingen dann, wenn der Wind aus einer Richtung kommt, die ungünstig ist. Oder wenn vielleicht noch Klippen irgendwie im Weg sind, die man umfahren muss. Was hat man früher gemacht, wenn man so einen Hafen hatte, so eine Situation, auch zum Beispiel im Sturm, ganz besonders schwierig? Dann hat man den Anker vom Schiff genommen, auf ein Beiboot gelegt, auf ein Ruderboot gelegt, und dann ist dieses Ruderboot in den Hafen reingefahren. Und dann gab es am Hafen die Möglichkeit, diesen Anker festzumachen. Und dann konnten sich die Leute auf dem Schiff an diesem Ankertau und an dem festen Anker in den Hafen hineinziehen. Und unser Herr ist im Himmel, bei Gott, in der Gegenwart Gottes. Und er will uns nicht nur den Weg bereiten, sondern es gibt eine feste Verbindung zwischen Jesus Christus, der im Himmel ist, und meinem Lebensschiff. Damit wir richtig an unser Ziel kommen können. Jesus ist im Himmel. Unser Herr ist am Ziel. In Gottes Gegenwart. Und wir können uns merken, der Vorläufer ist schon im Ziel, im Hafen. Das Boot ist fest damit verbunden und kommt mit Sicherheit hinterher. Ja, und jetzt können wir das Bild vielleicht etwas besser verstehen. Das Heiligtum, von dem gesprochen wird, hinter dem Vorhang, das ist der Himmel, ist Gegenwart Gottes. Der Hohepriester ist Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes. Und dieser Hohepriester vermittelt zwischen Gott und uns. Er trägt nicht nur die Schuld der Menschen, nein, er trägt nicht nur symbolisch die Schuld der Menschen ins Heiligtum, sondern bildlich. Jesus Christus hat er hat unsere Schuld auf sich genommen und er trägt sie vor Gott. Er opfert sich selbst für unsere Schuld. Und er bringt Gottes Versöhnung aus dem Himmel jetzt schon auf die Erde zu uns Menschen, zu mir, zu dir, zu euch. Der Anker ist ein Bild auf Gottes unverbrüchliche Treue, die uns hält und die uns Hoffnung gibt. Und der Vorläufer ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der schon jetzt als Mensch im Himmel ist und dadurch durch Gottes Treue die Zusicherung und Hoffnung gibt, dass unser Lebensschiff auch den Zielhafen erreichen wird, den himmlischen Hafen. Wisst ihr, und deswegen finde ich dieses Bild gerade heute so wichtig, trotz der schwierigen Begriffe, weil ich wirklich denke, dass dieses Bild uns eine ganz enorme Kraft und Hoffnung geben kann. Jesus hat ja schon sozusagen stellvertretend für uns das Ziel erreicht und er zieht uns zu sich durch diese feste Verbindung. Wir haben eine feste Verbindung zum Himmel durch unseren Heiland. Entgegen aller Probleme, entgegen aller Schwierigkeiten, gerade auch in der heutigen Zeit, in Corona-Zeiten. Wir haben eine Garantie, wir haben eine Garantie für eine sichere Einfahrt in den Hafen. Der Himmel ist ewiges Ziel und Gott verbirgt sich durch Zusage und Eid dafür, dass wir dieses Ziel erreichen. Aber jetzt müssen wir uns auch überlegen, was machen wir denn jetzt damit? Was machen wir mit diesem Bild, mit dieser Zusage? Was sagt uns das? Das eine ist ganz klar. Es gibt eine klare Zusage für die Zukunft. Mein Ziel ist der Himmel. Mein Ziel ist die Gegenwart Gottes. Ich darf, wenn Jesus kommt oder wenn ich sterbe, darf ich bei Gott sein. Mein Ziel ist sicher. Dafür ist Jesus Mensch geworden. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er auferstanden und dafür ist der Sohn Gottes in den Himmel aufgefahren. Jetzt kriegen wir Christen ja oft den Vorwurf, wir verschieben alles Schöne in die Zukunft. Wir leben ja eigentlich nur hier und warten auf den Tod und das einzige Gute, auf das wir warten, ist der Himmel. Zum Teil ist das ja auch so. Das Beste kommt noch, auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz klar in der Gegenwart, die wir heute haben, Dinge, aus denen wir Kraft schöpfen dürfen und die uns im Leben helfen werden. Ich möchte mal mit euch über ein paar Dinge nachdenken. Einmal diese Zusage, dass wir das Ziel erreichen, gibt uns Mut. Es gibt uns Mut, als Christ in dieser Welt zu leben. Diese Welt um uns herum, die Bibel beschreibt es im Philipperbrief als ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Und wir stellen fest, es gibt einen zunehmenden Gegensatz zwischen dem, was Gott uns als guten Lebensplan in der Bibel mitgibt und dem, was die Menschen, die Welt um uns herum als sinnvoll oder als richtig empfinden. Und da brauchen wir Mut, um nach Gottes Plan zu leben, um an den Dingen festzuhalten, die Gott uns als Lebensplan gegeben hat. Da geht es um Familie, um Ehe, da geht es um Sexualität, um Homosexualität, um Gender-Gedanken. Und da bekommen wir Widerstand, wenn wir sagen, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Homosexualität nicht der Plan Gottes ist, dann bin ich Hassprediger. Gibt genug. Denkt, Olaf Latzel hat das auch gemacht und andere auch und sind haben den Shitstorm erlebt, wie man so schön sagt, und teilweise auch juristische Verfolgung bekommen. Aber wenn wir Widerstand bekommen, dann ist es doch unheimlich mutmachend zu wissen, dass wir mit unserem Ziel eine feste Verbindung haben, dass wir unser Ziel nicht verfehlen können. Wir wissen, wo wir hingehen. Das ist sicher, das ist bestimmt. Und das macht Mut, auch in unserer Umgebung, in der wir leben, von Gott zu reden und auch davon zu reden, dass seine Lebensgedanken anders sind als die, die heute so aktuell sind. Dieses Bild, dass wir im Himmel einen Ankerpunkt haben, an dem wir festgehalten sind, das gibt uns Sicherheit. Denn ich weiß, ich bin gehalten. Gucken wir uns nochmal dieses Schiff an hier, was in den Hafen hineinfährt. Unser Lebensschiff kann ja in verschiedensten Situationen sein. Es gibt so, sage ich mal, das ganz normale Fahrwasser, in dem man gut vorankommt, in dem alles easy läuft, in dem es keine Probleme gibt. Aber es gibt auch den Sturm, in dem alles drunter und drüber geht. Es gibt auch die Flaute, in der es keine Bewegung gibt. Die ist genauso gefährlich. Vielleicht ist unser Schiff leckgeschlagen und wir haben Angst, dass wir sinken und sind eifrig dabei, das Wasser auszuschöpfen, um uns über Wasser zu halten. Vielleicht haben wir die Orientierung verloren. Das kann im Dunkeln, im Sturm, im Durcheinander unheimlich schnell passieren. Ich treffe immer wieder Menschen, die haben Angst, dass sie aus der Gnade gefallen sind, weil sie irgendetwas gesagt oder gemacht haben, wo sie meinen, das hat Gott bestimmt nicht gefallen, jetzt gehe ich wieder verloren. Leute, wir dürfen einfach sicher sein, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind gehalten. Es gibt eine feste Verbindung zum Ziel und wir können das Ziel nicht verfehlen, weil Jesus für uns schon dort ist. Gerade jetzt in unserer Corona-Zeit gibt es so viele Ängste und Sorgen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir auch unsere soziale Beziehungen, Kontakte wieder runterfahren müssen, wo man nicht mehr so jeden besuchen kann, wo man aufpassen muss, schütze ich den richtig, wenn ich den, kann ich da überhaupt hin oder bringe ich den in Gefahr? Ja, es gibt Sorgen, es gibt Ängste, es gibt Krankheiten, gibt es auch, haben wir viele von. Es gibt Probleme in Beziehungen, Ehen haben ihre Zeiten, in denen es knirscht, in denen man nicht mehr weiß, geht es zusammen weiter. Aber bitte haltet daran fest, wir sind gehalten, wir haben dieses Ziel und können es nicht verfehlen. Wir müssen nur das Ankertau festhalten. Wir dürfen den Glauben nicht loslassen. Unser Herr ist schon da und er garantiert, dass ich auch ankomme. Und es gibt mir Kraft für mein Heute. Wisst ihr, wenn ich weiß, dass mein Lebensziel eigentlich schon erreicht ist, da muss ich mir nicht mehr unheimlich viel Kraft aufwenden, um mein eigenes Lebensziel zu erreichen. Dann kann ich mit meinem Leben viel gelassener umgehen. Hey, ich habe ein Ziel, die Ankunft ist garantiert und ich muss nicht mehr, wer weiß wie, kämpfen um Einfluss, um Karriere, um was weiß ich noch alles. Das macht Kraft frei. Das macht Kraft frei für andere Ziele. Und dann kommen wir zu der Frage, was sind denn gute Ziele und was ist Gottes Plan für mein Leben? Gott kennt mich am besten und er weiß, was gut ist für mein Leben. Und er weiß, wie ich meine Kräfte gut einbringen und einsetzen kann. Wie können wir denn Kraft einsetzen? Zum Beispiel, indem wir die Kraft nicht nur für uns brauchen, sondern vielleicht auch für andere. Ich muss sagen, das ist für mich auch oft ein Problem. Ich gebe das gerne zu. Ich muss mir immer wieder sagen, Herr, ich muss abnehmen. Also jetzt nicht nur gewichtsmäßig, sondern von der Bedeutung her. Du musst wachsen, ich muss abnehmen. Ich möchte gerne, dass du mehr Bedeutung in meinem Leben hast. Ich möchte gerne, dass das, was du möchtest, für mich wichtig ist. Ich möchte gerne, dass ich mir selber nicht mehr so wichtig bin. Da habe ich manchmal schwer mit zu kämpfen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir aus dem Schneckenhaus herauskommen. Und gerade wenn wir unter Lasten, unter Druck stehen, wenn es stürmt um uns herum, wenn es knirscht und knallt und wenn unser Leben gar nicht ruhig verläuft, dann ziehen wir uns so gern ins Schneckenhaus zurück. Und das ist auch total verständlich. Ein Psychologe hat mir mal gesagt, wenn das Leben schmerzvoll ist, dann versucht man alle Kontakte zu vermeiden, um nicht noch mehr Schmerzen spüren zu müssen. Aber ich glaube, dass es für uns wichtig ist, dass wir unsere Kraft einsetzen, aus dem Schneckenhaus herauskommen. Ja, wenn wir Gemeinschaft pflegen, wenn wir Menschen Kontakte zu Menschen halten, wenn wir Kleingruppen leben, wenn wir Gemeinde leben, wenn wir uns kümmern um Menschen um uns herum, wenn die Menschen merken, dass sie uns wichtig sind, wisst ihr was? Dann machen wir einen Unterschied in der Welt. Dann machen wir einen Unterschied in der Welt, an dem die Menschen erkennen, dass Jesus in unserem Leben wirkt. Dann erkennen auch sie, dass wir gehalten sind, dass wir ein Ziel haben, an dem wir festhalten und wo wir hingezogen werden. Ja, Lieben, das ist der Punkt, das sind die Gründe, oder ich sage es mal anders. Ich glaube wirklich, dass Gott uns durch diesen Text Hoffnung schenken will. Und deswegen habe ich euch diesen Text vorgestellt. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn diese Hoffnung mit euch durch den Tag, durch die Woche und durch die weiteren Zeiten, auch vielleicht durch die schwierigen Zeiten geht. Ich möchte gerne noch beten. Ja, Herr Jesus, danke für dieses Bild. Danke für dieses Bewusstsein, dass wir diese Zusicherung haben, dass du im Himmel bist, dass du am Ziel bist und dass wir eine feste Verbindung mit dir haben. Du hältst unser Lebensschiff und sorgst dafür, dass wir unser Ziel erreichen. Und welch starke Worte benutzt du in deinem Wort, um uns das zu bestätigen? Ein Eid, Gott schwört einen Eid. Gott gibt seine Zusicherung. Wir wissen, dass deine Zusagen zutreffen und dass du dein Wort nicht brichst. Danke für diese Zusage. Herr, und hilf doch bitte, dass das nicht nur im Kopf hängen bleibt, nicht nur so im Verstehen, sondern dass das wirklich ins Herz rutscht. Herr, dass wir einfach dieses, das echt verinnerlichen und festhalten, dass wir gehalten sind. Du in deiner großen Liebe hast uns das geschenkt. Du bist doch gestorben, auf die Erde gekommen, hast dein Leben gegeben. Das hast du doch nicht für irgendwas gemacht, sondern dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Herr Jesus, dafür möchten wir dir danken und bitten dich, hilf uns, dass dieser Gedanke mit uns geht. Amen.